ist eine gute Überleitung, denn um dieses Thema wird es heute auch zum Teil gehen. Ich habe das Thema heute mit der Überschrift überschrieben: Ein Leben im Einklang mit dem Evangelium. Und wenn es um einen Einklang geht, dann finde ich das immer eine ganz tolle Sache. Jeder liebt den Einklang, wenn es zum Beispiel in der Ehe harmoniert und man merkt, es läuft wirklich sehr gut und es entsteht dieser Einklang und es fühlt sich einfach gut an. Oder man unterhält sich mit jemandem, mit einer Person und während man sich mit der unterhält, merkt man, der versteht mich und das, was ich sage, versteht er auch. Er ergänzt das und man merkt, es entsteht ein Einklang. Und diese Unterhaltung ist wirklich sehr schön, sie tut gut. Meine Frau und ich waren mal in Italien auf einem Konzert und da spielte das Symphonieorchester von Rom und es waren wirklich sehr viele Beteiligte da. Wir waren in einer Arena, es war ein Riesenaufkommen an Musikern dort. Ich bin mir nicht sicher, ich kann Zahlen immer schlecht einschätzen, aber es waren auf jeden Fall bestimmt mehr als 200 Leute da vorne auf der Bühne anwesend. Und ich fand es einfach faszinierend zu sehen, als sie dann alle zusammen eingestimmt haben, dass egal was für ein Lied auf sie zukam, und manche Lieder waren echt ein bisschen skurril, sie schafften es alle zusammen in einem Einklang da durchzukommen. Egal ob es leiser, lauter, schneller, langsamer wurde, egal was auf sie zukam, diese hunderte von Leuten da schafften es wirklich, diesen Einklang herzukriegen und dieses Lied wunderschön zu machen. Das hat mich schon fasziniert. Natürlich ist unser Chor, kommt denen auch sehr nah, ist keine Frage. Eine andere Situation, bei mir zu Hause auf dem Sofa. Ich sitze dort, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, jedenfalls habe ich dann ein Video zugeschickt bekommen. Ich öffne das Video und da zu sehen ist auch ein Orchester, ein Kinderorchester. Und die Person, die das aufnimmt, sitzt mitten in den Reihen und vor ihr sitzen auch viele mit den Handys, alle auf das Orchester draufgerichtet und warten darauf, dass das erste Lied losgeht. Der Dirigent kommt nach vorne, zählt den Takt vor und das Orchester stimmt ein und man wird gleich zu Anfang von extrem schiefen Tönen überrascht. Und es ist furchtbar, sich so etwas anzutun, man bekommt fast Bauchschmerzen davon. Ich habe es nicht lange ausgehalten und habe das wieder ausgemacht. Das war wirklich grauenvoll. Und das Lied an sich, das war eigentlich sehr schön, aber das Orchester hat es einfach nicht hingekriegt, wenigstens ein bisschen Schönheit daraus zu holen. Jetzt möchte ich aber auch den Jugendlichen und Kindern keine Angst machen vor der Musik. Da mache ich mir auch ehrlich gesagt nicht so viel Sorgen, dass es so schlimm wird. Als ich eine Stelle im Philipperbrief gelesen habe, musste ich auch daran denken, dass wir in unserem Glaubensleben ein Glaubenslied haben. Es ist, wenn man das Ganze bildlich nimmt, es ist das schönste und kostbarste aller Lieder, das Lied des Evangeliums. Und die Gemeinde ist hier das Orchester. Und für dieses Lied gibt es auch nur ein Orchesterwerk. Es gibt keine andere Version. Es ist kein Solostück. Es ist ein Orchesterwerk. Je nachdem, wie groß die Gemeinde ist, kann es auch ein Kammerorchester sein. Aber es ist auf jeden Fall kein Solostück. Und es muss die ganze Gemeinde daran beteiligt sein. Die Aufgabe hierbei ist es, im absoluten Einklang zu sein mit diesem Lied des Evangeliums. Die Gemeinde hat die Aufgabe, die Schönheit dieses Liedes hervorzuheben und dem würdig zu spielen. Der Bibeltext, den wir uns heute ansehen, befindet sich in Philipper Kapitel 1, Vers 27 bis 30. Kapitel 1, Vers 27 bis 30. Da sagt Paulus zu den Philippern: Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch bleibe, ich von euch höre, dass ihr in einem Geist feststeht, indem ihr einmütig zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in keiner Weise von den Widersachern einschüchtern lasst, was für sie ein Anzeichen des Verderbens ist, für euch aber des Heils und das von Gott. Denn euch ist Folgendes für Christus aus Gnade geschenkt worden, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, indem ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Ich habe schon mal über den Philipperbrief gepredigt, ist allerdings auch schon ein Weilchen her. Ich wollte da mit uns einen kleinen Rückblick machen und bei Rückblicken habe ich immer den Eindruck, da schalten alle ab, aber versucht einfach mal euch zusammenzureißen und zuzuhören. Und in Kapitel 1, Vers 3 bis 11 spricht Paulus ein freudenvolles Gebet zu den Philippern, weil Paulus selbst befindet sich im Gefängnis und im Gefängnis kann es oft dazu kommen, dass man sich einsam fühlt. Er hat auch den Eindruck, dass einige Gemeinden ihn verlassen haben, aber diese Philippa-Gemeinde, die hat ihn nicht vergessen. Die ist von Philippi rüber nach Rom gegangen mit einer Gabe, mit einem Geschenk zu ihm und haben ihn damit gezeigt, wir denken an dich, wir kämpfen mit dir, wir sind mit dir. Und das hat Paulus so sehr gefreut, dass er diesen Brief schreibt und ihn einiges und auch einige Erkenntnisse über sich selbst und Gott den Philippern weitergibt. Und in diesem freudenvollen Gebet ist er überzeugt davon, weil die Philipper von der Entstehung der Gemeinde, und das waren schon einige Jahre zurück, von der Entstehung der Gemeinde bis zu dem heutigen Tag erfährt diese Gemeinde Leid für ihren Glauben. Aber sie hören nicht auf, sie machen immer weiter. Und das findet Paulus so faszinierend und er freut sich so sehr darüber, dass er sich absolut sicher ist, dass Gott sie oder dass Gott das Werk an den Philippern auch bis ans Ende durchführen wird. Da ist er sich absolut gewiss drüber. Und jetzt könnte Paulus sagen, diese Gemeinde habe ich abgeschlossen, die ist safe, die ist sicher, die kommt ans Ziel. Tut er aber nicht, er betet weiter für sie. Es reicht ihm nicht einfach nur zu sehen, dass sie wirklich voll und ganz dabei sind. Er betet weiter für sie, dass sie noch mehr Liebe bekommen, noch mehr Erkenntnis von Gott bekommen. Das ist ihm wichtig. Paulus selbst, der auch schon viel erlebt hat, gibt sich auch noch nicht damit zufrieden. In Kapitel 1, Vers 22 sagt er, dass er, solange er noch lebt, er mehr und mehr Früchte bringen möchte. Und damit die Gemeinde noch stärker wird und sich noch mehr freuen kann. Also es gibt kein Ausruhen für Paulus, für die Gemeinde, für uns. Es muss immer weitergehen. Und ab Vers 27 wendet er sich direkt an die Gemeinde. Er ruft die Gemeinde auf, dem Evangelium würdig zu leben. Das kann man hier als Überschrift für die nächsten Verse grundsätzlich nehmen. Lebt nur dem Evangelium würdig. Ich habe mir diese Stelle angeguckt und festgestellt, dass, wenn man das als Überschrift nimmt, die ersten Verse von Kapitel 27, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi und sich dann den weiteren Verlauf durchliest, dann endet das Ganze nicht in Kapitel 1. Es geht weiter in Kapitel 2 und gerade in den ersten vier Versen. Was mir dabei aufgefallen ist, ist ja die Feinde, mit denen wir in diesen zwei Abschnitten zu tun haben. Man merkt, dass in Kapitel 27 der Angriff von außerhalb der Gemeinde kommt und Kapitel 2 der Angriff von innerhalb der Gemeinde. Es ist in Kapitel 2 nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern noch viel mehr. Das sind die Angriffe, die aus mir herauskommen und die Gemeinde kaputt machen. Und wenn man sich den weiteren Verlauf des Briefes durchliest, dann stellt man fest, dass die Gemeinden ganz oft oder dass diese Gemeinde besser damit zurechtgekommen ist, die Feinde von außerhalb abzuwehren, als die Feinde von innerhalb. Da haben wir zum Beispiel die Ephodia und Syntyche, das sind zwei Frauennamen, waren stark im Kampf für das Evangelium und haben viel zusammen geleistet für das Evangelium. Aber dann später hatten sie Streit miteinander und Paulus fordert sie öffentlich dazu auf, dass sie diesen Streit wieder beiseite legen. Und man merkt, diese zwei Frauen, die konnten im Kampf für das Evangelium, haben die gut zusammengearbeitet, aber wo es dann untereinander darum ging, klarzukommen, da hapelte es dann ein bisschen. Und so merkt man auch heute, man sieht es an den Gemeinden heute, muss man immer wieder feststellen, dass die verfolgte Gemeinde, die wirklich Feinde von außerhalb auf sich ergehen lassen muss, dass die viel besser standhalten kann als die Gemeinden, die in Freiheit leben. Und haben oft ein viel besseres Glaubenszeugnis vorzuweisen, auch wenn das nicht immer ganz einfach ist. Also Paulus zeigt uns in diesen beiden Teilen, wie wir im Einklang mit dem Evangelium leben können, indem wir Feinde von außerhalb und innerhalb abwehren. Und er zeigt uns auch die Waffen dafür. Jetzt haben wir in Vers 27 das kleine Wörtchen nur. Also wandelt nur einzig unter, wandelt nur dem Evangelium Christi. Und dieses nur, man könnte diesen Satz auch im heutigen Deutsch so sagen, wandelt einzig und allein dem Evangelium würdig. Also mit diesem kleinen Wörtchen möchte Paulus sagen, Achtung, hier kommt was ganz Wichtiges für euer Leben, das müsst ihr auf jeden Fall anwenden, nämlich lebt dem Evangelium würdig und dem einzig und allein. Das heißt, dein Lebenswandel soll sich von dem Evangelium nicht unterscheiden. Das ist der Einklang, der da entstehen muss. Es muss im Einklang mit dem Evangelium sein. Und für die nächsten Verse aus dem Kapitel, wie schon gesagt, ist das so die große Überschrift. Wandelt einzig und allein dem Evangelium würdig. Ein ziemlich hohes Maß, was hier gesetzt wird. Jetzt vielleicht noch etwas. Wir haben hier direkt am Anfang das kleine Wörtchen wandelt. Und ich habe mal gelesen, dass das, also wenn ein Philippa-Bürger das damals gelesen hat, diesen Satz, wandelt nur würdig dem Evangelium Christi nach, dann musste er an Politik denken. Weil dieses Wort wandelt, das bedeutet Politeimai, und da steckt das kleine Wörtchen Polis drin. Und unsere Wörter Polizei oder Politik, die leiten sich zum Beispiel davon ab. Und dieses Wörtchen, dieses Wort Politeimai, wird eigentlich immer nur im politischen Zusammenhang genutzt. Und eine Polis war in Griechenland ein Stadtstaat, also eine Stadt, die auch gleichzeitig ein Staat war, mit den eigenen Gesetzen, eigenen Verfassungen und so weiter. Und der Bürger hatte die Aufgabe, innerhalb dieser Polis die Gesetze des Staates auszuleben. Das versteht man so dahinter. Und von der biblischen Sicht bedeutet das, wir haben unsere Verantwortung, als Himmelsbürger wahrzunehmen und auszuleben in Gottes Polis oder in Gottes Reich. Das will er damit sagen. Und diese Verantwortung äußert sich daran, dass man in den Kampf für das Evangelium einsteigt und im Einklang mit dem Evangelium lebt. Dass mein Lebenswandel sich vom Evangelium nicht unterscheidet und ich stehe für das Evangelium ein. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, ja, das ist doch sehr ermutigend. Sieh zu, dass dein Leben wirklich absolut in dieser Höhe ankommt, wo das Evangelium ist. Und so mancher könnte damit auf jeden Fall überfordert sein. Ich auf jeden Fall. Und das wäre auch ziemlich entmutigend, wenn jeder damit alleine stehen würde. Paulus belässt es nicht bei dieser Aufforderung. Er zeigt uns genauer, wie man dem Evangelium würdig wandelt. Es geschieht durch eine einheitliche Kampfeshaltung. Wir leben dem Evangelium würdig, so heißt es in den nächsten Versen, wenn wir in einem Geist feststehen und gemeinsam einmütig dafür kämpfen. Da sieht man sich die Verse an. Ich habe hier etwas rot markiert und mir ist einfach aufgefallen, im Kampf für das Evangelium einzustehen, geschieht durch Einheit. Worte wie in einem Geist, einmütig, zusammen, oder im zweiten Kapitel eines Sinnes, dieselbe Liebe, einmütig, einträchtig. Das sind so die Waffen, die Paulus hier gebraucht, um wirklich diese Einheit im Kampf herzustellen. Wir müssen diese Einheit haben. Und wenn es um Einheit geht, dann kann das auch ganz schnell in eine falsche Richtung gehen. Schnell ist man dabei, um Einheit zu schaffen, dass man eine Konfrontation übergeht und irgendwo Gemeinsamkeiten mit anderen Gruppierungen sucht. Man achtet lieber darauf, was uns Menschen verbindet und nicht, was uns trennt. Und man möchte den Weg des geringsten Widerstands gehen und vereint sich auf Kosten des Evangeliums. Aber diese Stelle zeigt uns, dass wir auf Widerstand stoßen werden. Die Botschaft des Evangeliums hat Absolutheitsansprüche und sie lässt kaum Kompromisse zu. Ärger ist vorprogrammiert. Also Christsein ist nicht nur ein schönes Gefühl, es bedeutet auch wirklich Konfrontation. Die Voraussetzung der Einheit besteht darin, die Botschaft von Jesus voll und ganz zu vertreten. Ab da steht die Gemeinde in Konflikt mit dieser Welt. Die Gegner können sehr laut sein, Sie können furchteinflößend sein, sie können mächtig sein, sie können erbarmungslos sein. Und umso wichtiger ist es, dass die Christen den Zusammenhalt bewahren. Und darauf legt Paulus hier einen Schwerpunkt. Die Feinde haben als Ziel, laut Vers 28, die Gemeinde einzuschüchtern. Angst ist immer eine gute Waffe, um Menschen einzuschüchtern, sie gefangen zu halten und sie für ihre eigenen Ziele zu missbrauchen. Für die Botschaft des Evangeliums ist das der Tod. Wenn ein Botschafter Angst hat, seine Botschaft zu verkündigen, dann passiert auch nichts mehr. Und ich musste auch daran denken, wie es uns Freikirchen hier in den letzten Monaten erging. Es ist wahrscheinlich kaum jemand unter uns, der nicht in der Schule, auf Arbeit, sonst irgendwo in seiner eigenen Familie vielleicht sogar darauf angesprochen wurde oder irgendwie eine Kritik zu hören bekommen hat, was unsere Gottesdienstgestaltung in der Corona-Zeit betrifft. Man hat auch schon gemerkt, dass wir Angriffe von außen gar nicht mehr gewohnt sind. Wie denn auch? Wir leben seit 30 oder vielleicht noch mehr Jahren seit einigen Jahrzehnten ruhig und es ist nie was passiert. Und jetzt bei dieser Sache hat man doch gemerkt, dass hier und da es doch unruhig wurde. Dabei muss man sagen, ist das ja noch eine ziemliche, ist das noch ziemlich nichts im Gegensatz dazu, was andere Gemeinden in anderen Ländern zu erdulden haben. In anderen Ländern ist das völlig normal, dass wenn ich Christ werde, dann bekomme ich auch Probleme. Das gehört auf jeden Fall dazu, das eine ist von dem anderen nicht zu trennen. Und ich fand es mal interessant, ich habe ein Zeugnis von einem amerikanischen Christen gehört, der war in China vor einigen Jahrzehnten, als die Verfolgung da auch noch sehr stark war. Und dann war er eines Tages, der hat da die Untergrundgemeinden besucht, und dann war der eines Tages auf einer Konferenz von Pastoren. Das fand auch im Geheimen statt und dann wollte er dort einen jungen Pastor interviewen. Und als das ein Älterer merkte, ging er auf ihn zu und sagte, den brauchst du noch nicht befragen, er hat die Bibelschule noch nicht absolviert. Und der Mann war erstmal ein bisschen verwirrt, okay, dann gehe ich halt zu einem Älteren. Und später erfuhr er, dass die Bibelschule, wenn Chinesen von einer Bibelschule reden, dann meinen sie das Gefängnis. Das ist bei denen die Bibelschule. Und es ist etwas völlig Normales bei denen, dass man im Gottesdienst sitzt, und dann kommt die Polizei rein und treibt sie alle auseinander. Oder dass man die Pastoren verhaftet. Dass man als Pastor im Gefängnis saß, war für die Chinesen ganz normal. Aber wo wir auch sind, die Bibel fordert uns dazu auf, uns nicht einschüchtern zu lassen. Das lesen wir in Vers 28. Ich habe oft den Eindruck, dass wir als Christen viel zu sehr gehemmt sind in der Umgebung, wo wir sind. Wir kommen uns oft alleine vor. Sind wir auch wahrscheinlich mit unserer Einstellung, mit unserem Denken. Und man hat den Eindruck, dass man sich doch immer mehr zurückzieht und versucht da irgendwie keine große Sache draus zu machen. Und trotzdem fordert uns die Bibel hierzu auf, in Vers 28, dass wir zusammen in einem Geist stehen sollen. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, wie soll das gehen, wenn ich auf Arbeit alleine als Christ bin? Wie soll ich mich da mit einem anderen Christen zusammentun? Ich bin da alleine. Ich bin in der Schule vielleicht, in der Klasse ganz alleine. Wie soll ich da diesen Zusammenhalt bewahren? Wie kann ich da fest in einem Geist stehen, für das Evangelium kämpfen? Ich habe mir in letzter Zeit einige Berichte angehört über Christen, die Verfolgung erleben, gerade auch im Zusammenhang mit diesem Text. Ich habe festgestellt, dass oft Zeugnisse davon erzählt werden, wie Christen, die im Gefängnis waren und über mehrere Jahre im Gefängnis waren, in ihren dunkelsten Stunden Gott ihnen im Traum begegnet ist und ihnen gezeigt hat, wie Christen in anderen Gemeinden irgendwo auf der Welt, die sie überhaupt nicht kennen, für sie beten. Und das hat den so viel Kraft gegeben, dass sie neuen Mut bekommen haben, weiterhin für Jesus da im Gefängnis das Ganze zu erdulden. Und besonders ist mir da ein Beispiel, hat mich da sehr gepackt, von einem Alexander aus Sibirien, der in seinen dunkelsten Stunden dort im Keller im Gefängnis sitzt und einfach verzweifelt zu Gott schreit und sagt, ich kann einfach nicht mehr, ich halte das Ganze nicht mehr aus. Und zur gleichen Zeit So berichtet der Mann, der diese Geschichte erzählt, ist eine andere Frau irgendwo in Indonesien und sie bekommt eine Beterin und sie bekommt von Gott einen sehr starken Eindruck, sie muss für einen Alexander beten, den Nachnamen habe ich vergessen. Und sie ruft die Gemeinde zusammen und sie beten für diesen Alexander. Und interessant ist, dass auf einer Konferenz oder ähnlichem später diese zwei Personen sich begegnet sind und miteinander gesprochen haben. Und je mehr sie miteinander redeten, haben sie festgestellt, dass sie sich doch kennen. Und der Alexander berichtete auch, dass in dieser Nacht er Gottes Nähe verspürt hat, wie noch nie zuvor. Ich finde das einfach interessant, was mir diese Beispiele gezeigt haben. Ich fand es erstaunlich, wie wahr dieser Vers aus 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9 ist, wo Gott sagt, ich durchstreife alle Länder und ich gucke, wo Menschen sind. Meine Augen schauen alle Lande und durchstreifen, um zu suchen, die von ganzem Herzen bei mir sind. Und das zeigen diese Beispiele wirklich. Ein anderes, was mir dabei wichtig geworden ist, gerade bei so krassen Zeugnissen, die dort erlebt worden sind, dass Gott wirklich nicht will, dass wir einsam sind. Er will es wirklich nicht. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und Paulus fordert uns dazu auf, wir sollen zusammen im Kampf für das Evangelium stehen. Da, wo du auch immer bist, du bist letzten Endes dann doch nicht alleine. Du hast eine Gemeinde hier, die für dich beten kann. Du hast vielleicht einen Jugendkreis, der für dich beten kann, einen Teenie-Kreis, eine Kinderstunde. Du bist nicht allein dort auf Arbeit. Die Gebete der Gemeinde können dich da weitertragen. Und das, finde ich, ist etwas, was einen wirklich Mut machen kann. Und der Zusammenhalt, die Einheit in meinem Umfeld, wo ich da bin, das kann uns unglaublich viel Kraft geben, Christus zu bezeugen. Ich habe auch, fand ich auch interessant, ein Beispiel von einer Kollegin, die auch Christin ist. Ihre Tochter auf ihrer Arbeitsstelle hat auch immer wieder Schikane erlebt von einem Choleriker, der wirklich immer darauf aus war, die Leute irgendwie fertig zu machen. Und als er erfahren hat, dass sie noch Christin ist, hat er es direkt an ihr ausgelassen. Und sie war auch schon drunter und drüber und wollte diese Arbeitsstelle verlassen. Aber sie hatte ihren Kreis und hat dafür beten lassen, unter anderem auch ihre Mutter. Und die haben intensiv für dieses Anliegen gebetet. Und letzten Endes ist er mittlerweile so weit, dass er mit ihr die Gottesdienste besucht. Und sie versteht es auch nicht, aber sie sagt, dass dieser Mensch wirklich sich immer mehr und mehr verändert. Und da kann man sehen, was diese Einheit im Gebet, im Kampf für das Evangelium bewirkt. Wir sollen, Gott möchte das auch nicht, wir sollen nicht alleine im Kampf für das Evangelium stehen. Wir brauchen den Rückhalt der Gemeinde und Geschwister. Ja, ich muss dabei auch an unsere Schüler denken. In der Klasse sich als Christ zu outen, ist auch nicht immer einfach. Was werden die anderen von mir denken? Das kenne ich ja selbst noch. Ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe auch nicht mich so gesehen, dass ich nach dem Ganzen lebe. Deswegen wollte ich dann erst recht nicht, dass die anderen denken, ich wäre Christ oder so. Und trotzdem möchte ich euch da auch Mut zusprechen. In unserer Gegend ist man selten allein auf dem Umfeld, wo man sich befindet, auf Arbeitsstelle oder in der Schule. Da ist man selten allein. Man hat meistens irgendwie einen Kollegen oder eine Schulkameradin. Wenn es auch die Parallelklasse ist, hat man meistens jemanden, der auch Christ ist. Und da ist es wirklich empfehlenswert, wenn ihr merkt, ihr fühlt euch da einsam oder ihr habt diesen Mut nicht, den ihr eigentlich haben wollt, dann nehmt euch diese Menschen in eurer Umgebung zur Hilfe, die auch Christen sind, und betet miteinander, füreinander. Mein Kollege und ich, wir machen das schon seit geraumer Zeit. Und ich muss sagen, das ist eine unglaubliche Kraft, die daraus ausgeht. Und man ist viel sensibler, man achtet auch viel mehr darauf, wie man sich dort gibt. Und gerade wenn er in der Nähe ist. Und es ist wirklich sehr hilfreich und ermutigend, auch zur Arbeitsstelle zu gehen und zu wissen, da ist jemand, der für mich betet, der den gleichen Kampf hat wie ich. Und das macht uns wirklich stark. Nun, wenn wir dem Evangelium würdig leben wollen, dann müssen wir uns als Christen vereinen. Das gilt für uns als Gemeinde, aber auch für den Alltagsumfeld. Ein Ausleger schreibt dazu, das fand ich sehr gut. Paulus redet in diesem Abschnitt über die Einheit nicht nur von einer Möglichkeit, sondern von einer Notwendigkeit. Die Kampftüchtigkeit der Gemeinde hängt von ihrer Einheit ab. Sie ist absolut notwendig im Kampf für das Evangelium. Ja, im Gegenschluss kann man sagen, du gehst unter, wenn du da alleine stehst. Dann gehst du unter. Und diese Tüchtigkeit hat eine Wirkung auf den Feind. Hier heißt es, in Vers 28 lese ich, und euch in keiner Weise von den Widersachern einschüchtern lasst, was für sie ein Anzeichen des Verderbens ist, für euch aber des Heils. Das ist schön, dass Paulus es nicht einfach dabei belässt, dass wir in diesem Kampf stehen müssen, sondern er zeigt uns auch den Ausgang des Kampfes. Wenn die Widersacher die einheitlich kämpfende Gemeinde angreifen, ist das ein Anzeichen für ihre Niederlage und für uns der Sieg. Also steht der Ausgang schon vorher fest. Jetzt die Frage, wie kann man sich das Ganze bildlich vorstellen, praktisch vorstellen. Wenn man sich die Gemeinde im Großen und Ganzen ansieht, dann muss man da immer an Matthäus 16, Vers 18 denken, wo Jesus sagt, dass die Gemeinde einfach nicht zerstörbar ist. Guckt man sich auch einzelne Ortsgemeinden an auf dieser Welt, dann muss man auch feststellen, dass das wirklich der Tatsache entspricht. Ich musste da an ein Beispiel aus dem Iran denken. Ein führender Pastor der Untergrundgemeinde in Iran wurde verhaftet und der Verhörer stellte ihn die Frage, wie viele seid ihr jetzt? Wem das nicht bekannt ist, in den letzten Jahrzehnten fand im Iran eine große Erweckung statt. Und der Pastor überlegt sich, was soll er jetzt sagen? Er erinnerte sich an eine Zahl, die vor Jahrzehnten mal genannt wurde, im öffentlichen Fernseher, und er sagt 10.000. Daraufhin lacht der Verhörer nur und sagt ihm, nein, jetzt mal ehrlich, habt ihr schon die Millionengrenze überschritten? Und diese und viele andere Beispiele zeigen, dass je mehr man versucht, die Gemeinde anzugreifen, desto mehr wächst sie auch. Es ist wie in diesem Fall Unkraut. Man reißt ein Unkraut raus und irgendwo anders wachsen zwei weiter. Und das löst irgendwann eine Hoffnungslosigkeit bei ihnen aus, dass die sich zum Beispiel auch in China mittlerweile dazu übergeht und sagt, okay, wir dulden einiges, aber noch mit gewissen Einschränkungen. Aber trotzdem, indem sie die Gemeinde angreifen, müssen sie immer mehr feststellen, dass es hoffnungsloser wird, wenn es eine Gemeinde ist, die wirklich sich nicht einschüchtern lässt. Das ist die Voraussetzung. Und das will Gott auch nicht mit einer eingeschüchterten Gemeinde erreichen. Wenn wir zusammen als Christen für den Glauben einstehen, werden die Feinde irgendwann mutlos, weil sie merken, dass sie gegen eine Wand laufen und da nicht gegen ankommen. Ein weiterer Punkt, den ich hier interessant fand, oder den man vielleicht, wenn man das erste Mal das liest, ihn vielleicht nochmal lesen muss, den Vers 29. Etwas, was mir bei verfolgten Christen aufgefallen ist, ist gerade, wenn sie noch jung im Glauben waren, wie ihre Einstellung zum Leid ist. Und sie kommen zum Glauben und auf einmal merken sie, egal wo sie sind, sie werden ständig irgendwelchen Angriffen ausgesetzt, irgendwie benachteiligt, irgendwie schikaniert und Sonstiges. Und irgendwann stellen die sich die Frage, Moment mal, ist das überhaupt alles so richtig? Das kann doch gar nicht sein, dass wenn ich an Jesus glaube, der will mich doch segnen und mich reich beschenken. Und ich erlebe hier einfach nur, ja, immer nur wieder, wie ich benachteiligt werde. Ich musste dabei auch ein bisschen an unsere Evangelisation denken. Es wird oft gesagt, was wir alles bekommen, was Jesus uns für Geschenke gemacht hat, wenn wir zu ihm kommen. Sachen wie das ewige Leben, himmlische Hoffnung, Frieden mit Gott, Frieden im Herzen. Und das sind alles Geschenke, die von Gott kommen und uns wirklich glücklich machen. Und dass wir auch alles im Glauben annehmen dürfen. Ein Geschenk, das dann noch hinzukommt, wird dann meistens ein wenig später als eine Art Überraschungsgeschenk übergeben. Man packt es aus und stellt fest, dass darin Leid ist. Und wenn wir diesen Vers 29 lesen, dann heißt es da auch wirklich, denn euch ist Folgendes für Christus aus Gnade geschenkt worden, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Also Paulus sieht das Leid für Christus als ein Gnadengeschenk an. Er sieht es wirklich als ein Geschenk an. Und ich musste dabei wieder an einen jungen Pastor denken, der im Gefängnis saß aufgrund seines Glaubens. Und als er dann freikam, rief er seinen Mentor an, ein älterer Pastor. Und der ältere Pastor dachte so, oh Mann, was wird er mir jetzt sagen? Was wird er mir jetzt vorwerfen? Wo bist du gewesen? Ich war im Gefängnis, ich musste leiden. Wo warst du in der ganzen Zeit? Und naja, auf jeden Fall fragt der Pastor ihn dann einfach, wie geht es dir? Und dann sagt dieser Mann, dieser junge Mann, ich habe viel erlitten, wurde viel geschlagen, aber es war mir eine große Ehre, für Jesus zu leiden. Und der ältere Pastor war sehr überrascht über diese Antwort. Aber das zeigt, dass er wirklich eine große Reife im Glauben erlebt hat, wenn er so etwas über sich sagen kann. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich denke, Leid ist so die Kehrseite des christlichen Glaubens. Es ist, auf der einen Seite kriegst du viel geschenkt, aber auf der anderen Seite musst du auch einiges wegstecken können. Aber dieser Text sagt uns, es gibt keine Kehrseite, sondern Leid gehört einfach, ja, es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und ich selber habe da auch noch nicht viel erlebt, was das Leid betrifft. Ich selber kann dazu auch nicht viel sagen. Aber ich finde es einfach interessant, von jemandem zu hören, der ein ganzes Leitkatalog hat. Und wenn der so etwas sagt, dann wird da etwas dran sein. Und das fand ich schön zu sehen, dass selbst das Leid Paulus als ein Gnadengeschenk ansieht, für Jesus Christus zu leiden. Ja, ich möchte das Ganze hier schließen. Und was mir an diesem Text einfach wichtig geworden ist, ist, dass wir in unseren Gemeinden, in unserer Zusammenkunft, wie Peter das vorhin im Zeugnis sagte, da passt alles, da brauchen wir keinen Mut, da passt einfach alles, da können wir Christ sein. Aber in unserem alltäglichen Umfeld, wo wir sind, da fühlen wir uns doch ganz oft alleine. Und Paulus sagt hier in diesem Brief, dass wir das nicht sein dürfen. Wir müssen als Einheit in der Gemeinde für unseren Glauben kämpfen. Und ich musste da an meine Zivilschulung denken, an meine Zivilschulung, als ich noch Zivildienstleistender war. Und da trifft es dann irgendwann einen jeden, der das macht, der muss dann zu einer Zivilschulung. Und dann gibt es da verschiedene Seminare innerhalb von ein paar Tagen. Und dann bin ich da auch hingefahren, das war irgendwo im Nirgendwo. Und dann habe ich mir da mal angeguckt, was es da so gibt. Und ein Thema, das mich doch sehr überrascht hat und ich mich gefragt habe, was das mit der Schulung oder mit einem Zivildienstleistenden zu tun hat, war Götter, Geister und Dämonen. Ich dachte mir so, was hat das damit zu tun? Egal, hört sich interessant an, da trage ich mich direkt ein. Und habe ich dann auch gemacht und dann saß ich dann in den Reihen und gleich die erste Frage, die der Lehrer dort stellt, ist, wer von euch ist ein überzeugter Christ? Dann dachte ich, das ist eine gute Gelegenheit, sich jetzt zu outen, eine bessere Möglichkeit gibt es wahrscheinlich nicht. Ja, und dann habe ich mich gemeldet und ich sehe, dass da noch eine Hand hochgeht von einem anderen Christen. Und es ging tatsächlich viel um dieses Thema, aber auch viel darum, was bedeutet es, an Gott zu glauben. Wir hatten viele Gespräche, es wurde viel diskutiert und ich hatte den Eindruck, dass die Menschen doch sehr offen sind und wir dort einiges weitergeben konnten. Von dem anderen Christen hatte ich den Eindruck, dass er ziemlich labil im Glauben war, ziemlich labil sogar in seiner Persönlichkeit. Er war leicht zu überzeugen, leicht einzuschüchtern und er machte keinen stabilen Eindruck. Was an diesen Seminaren, die Seminare an sich waren schön, was da nicht schön war, waren die Abende und die Nächte danach. Wir mussten dort übernachten oder durften dort übernachten, aber es war halt so, dass die meisten dann immer ihren Alkohol dabei hatten und dann wurde dort nachts ordentlich gefeiert. Das hat mich die ersten zwei Tage doch ziemlich gestört. Dann habe ich mir gesagt, komm, fährst du diese 40, 50 Kilometer nach Hause und am nächsten Tag fährst du da wieder hin. Und das habe ich dann so 3 Nächte lang gemacht. Und weiterhin liefen diese Seminare und wir hatten schöne Gespräche. Und ich konnte da auch einige Traktate weitergeben und dann haben mich sogar noch welche gefragt, hast du auch noch was davon und so. Und ich dachte, wow, das läuft hier ja super. Dann am letzten Morgen komme ich da hin und dann höre ich, wie die alle miteinander am Reden sind und am Lachen und am Erzählen. Und ich denke mir, was ist da los? Und je mehr ich da hinhöre, stelle ich fest, dass dieser Christ, der mit mir da war, sich am letzten Abend so richtig abschießen lassen hat. Und in allem, was dort gelaufen ist, hat er mitgemacht und sogar noch viel weiter, ist viel weiter getrieben. Und die haben sich richtig darüber lustig gemacht, wie so einer so etwas bringen kann. Für mich war das ja, ziemlich niederschmetternd. Jetzt hat man da noch so lange mit denen drüber geredet und ich hatte das Gefühl, es war jetzt alles für die Katz. Und der junge Mann kam dann auch in den Seminarraum rein und hat mich angesehen und ich gucke ihn an und ja, er hat schon an meinem Blick gesehen und diesen vorwurfsvollen Blick gesehen. Wir haben auch danach nicht mehr miteinander geredet. Es war auch nicht mehr viel Zeit. Wir sind danach auch alle nach Hause gefahren. Und auf der Rückfahrt war ich dann schon ziemlich, habe ich mich ziemlich über diesen jungen Mann aufgeregt. Und während ich dann da so fahre, ist es, als ob Gott mir einen Spiegel vor die Augen hält und sagt: Wo warst du da eigentlich? Du wusstest ganz genau, dass er labil ist. Du wusstest, dass er nicht stabil im Glauben ist. Wo bist du da die ganze Zeit gewesen? Du bist nach Hause gefahren, hast dich da schön ausgeruht. Du hattest da deine Ruhe. Aber er war alleine unter diesen ganzen Leuten. Und der hat es überhaupt nicht hinbekommen. Und am Ende hatte ich den Eindruck, ich habe einen größeren Fehler gemacht als er. Ich habe ihn einfach dort alleine gelassen. Und das tat mir doch sehr, sehr leid. Ich wollte am liebsten umdrehen, zu ihm hinfahren und mich entschuldigen. Aber naja, ich weiß weder, wo er wohnt, noch wo er herkommt. Und was mir dabei wirklich wichtig geworden ist, ist diese Stelle, die sagt, wir sollen einheitlich im Kampf für das Evangelium stehen. Wir sollen das nicht alleine machen. Es ist eine Notwendigkeit, dass wir Christen in diesem Kampf zusammenstehen. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir uns das zu Herzen nehmen und wirklich darauf achten. Vielleicht bist du in letzter Zeit ziemlich beschäftigt gewesen und hast gar nicht gemerkt, wie es deinen Geschwistern geht, die dir eigentlich doch eher näher stehen. Vielleicht hilft es dieser Text dir dann auch, dass du da nochmal drauf guckst, wie geht es denn meinen Geschwistern in der Umgebung, die vielleicht ja, Leid auf der Arbeitsstelle, in der Schule oder im privaten Leben zu Hause erleben. Oder du bist jemand, der ja, ziemlich kraftlos geworden ist, in deinem Umfeld ein Zeugnis zu sein. Dann wünsche ich dir, dass du da wirklich von diesem Text ermutigt wirst, auf Menschen, auf Christen zuzugehen, die dir dabei mithelfen und für dich beten, dass du diesen Kampf auch weiterführen kannst und wirklich ermutigt wirst. Oder es kann ja auch sein, dass wir in unserer Gemeinde Leute haben, die direkt in ihrer Familie Menschen haben, die überhaupt nicht mit ihrem Glauben einverstanden sind. Und das stelle ich mir auch oft sehr entmutigend vor, wenn man nach Hause kommt und merkt, hier ist diese Harmonie nicht da, die wir in der Gemeinde haben. Oder hier merke ich überhaupt nichts vom Glauben und kriege sogar noch einige Sprüche zu hören. Das kann auch sehr entmutigend sein. Dann wünsche ich dir auch, dass du darauf guckst und die Gemeinde damit reinnimmst und für dich beten lässt. Aber die Gemeinde muss auch sowas wissen. Aber lass dann für dich beten, dass du dann auch wirklich wieder gestärkt in dein Umfeld zurückgehen kannst. Es ist wichtig, dass die Gemeinde einheitlich für das Evangelium kämpft und nicht alleine. Genau. Das war's von meiner Seite. Ich möchte gerne nochmal zum Schluss für dieses Anliegen beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir von dir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der gerne ermutigt, Herr. Und du möchtest nicht, dass wir alleine im Glaubenskampf stehen. Das hast du nicht so vorgesehen. Und du möchtest, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns an jeden Einzelnen aus unserer Gemeinde hilfst, darauf zu gucken, wie es dem anderen geht und für ihn zu beten, für ihn da zu sein. Ich möchte dich bitten, Herr, für die Menschen, die in ihrem Umfeld müde geworden sind, Christ zu sein, dass du sie weiterhin motivierst und ihnen Kraft gibst, weiterhin ein Zeugnis zu sein, auch wenn sie keine Früchte sehen. Ich bitte dich, Herr, gib uns da immer wieder die Kraft dazu. Amen.